Verwandten, durfte aber selbst nichts davon nehmen. Bereits für den Siebenjährigen begann der Erziehungstag um 6 Uhr im Sommer und um 7 Uhr im Winter, dauerte 12 Stunden lang, nur unterbrochen durch karge Mahlzeiten und anstrengende Leibesübungen.
Auf die rüde Art, mit der er dem behinderten 8,5-Jährigen das Reiten beibrachte, war Hinz-Peter besonders stolz. Da weder Reitknecht noch Stallmeister dazu imstande waren, hob der Erzieher seine inzwischen unbedingt gewordene moralische Autorität mit einsetzend den weinenden Prinzen auf sein Pferd ohne Bügel und erzwang die Übung der verschiedenen Gangarten, taub gegen alles Bitten und Weinen, erbarmungslos den unaufhörlich herunterstürzenden Reiter wieder hinaufhebend, bis endlich, nach wochenlanger Quälerei, das nötige, schwer zu erwerbende Gleichgewicht erlangt war. Der Erfolg rechtfertigt das Mittel, lautete die preußische Maxime, nach der Hinz-Peter daran ging, dem Erziehungsbefohlenen eine neuhumanistische Bildung einzupauken. Ob sich der Schüler zu seiner Zufriedenheit entwickelt hatte, darüber nachzusinnen, bekam Hinz-Peter, der bis 1907 lebte, noch reichlich Gelegenheit. Bereits am Gymnasiasten rügte er den grenzenlosen Egoismus seines Schülers. Auf den Gedanken, dass er daran mitschuldig sein könnte, schien der Pädagoge nicht gekommen zu sein. Rückblickend klagte Wilhelm II., freudlos wie sein Wesen sei die Pädagogik Hinz-Peters gewesen und freudlos die Jugendzeit, durch die mich die harte Hand des spartanischen Idealisten geführt hat. Das Hindurchquälen durch 1000 Seiten Grammatik, das Hineinknien in das Römer- und Hellenentum, hatte nicht wie erwartet Segen für die Förderung des Germanentums und die Weltgeltung Deutschlands gebracht. Die glorreichen Ereignisse der Reichsgründungszeit müssen auf den Knaben Wilhelm einen unauslöschlichen Eindruck gemacht haben. Der Fünfjährige stand 1864 am Fenster des Kronprinzenpalais, als der Großvater die Parade der in den Krieg gegen Dänemark marschierenden Truppen abnahm, die er schon bald darauf als Sieger heimkehren sah. 2 Jahre später erlebte er den Einzug des königlichen Heeres, das im Krieg von 1866 Österreich geschlagen und den Weg für eine Einigung Deutschlands durch Preußen freigekämpft hatte. Es marschierte durchs Brandenburger Tor, über die Linden, die Via Triumphalis, zum Ziel im Lustgarten. 4 Jahre später, im Juli 1870, wurde der 11-Jährige zum Vater gerufen, der ihm eröffnete, dass er als Oberbefehlshaber einer Armee in den Krieg gegen Frankreich ziehen würde. Zum Kampf gegen den Erbfeind, der den Preußen die Macht missgönne und den Deutschen die Einheit vorenthalten wolle. »Wie habe ich über die ersten Siege gejubelt«, erinnerte sich Wilhelm II. »Wie habe ich mich über die ersten ins neue Palais gebrachten Kriegstrophäen, einen Reiterhelm, die Fahne von Lützelstein, die Stadtschlüssel der Städte Nancy und Bar-le-Duc, sowie über die erbeuteten französischen Adler gefreut, die zum Balkon des Arbeitszimmers meines Vaters hinausgehängt wurden? Was habe ich nicht damals mit den anderen Jungen Hurra und immer wieder Hurra geschrien?« Vom großen Sieg bei Sedan erfuhr er in Bad Homburg, wo seine Mutter ein Lazarett eingerichtet hatte. Im Nachthemd stürzte er ans Fenster, sah Fackeln tragende und singende Menschen vorüberziehen und musste sich ein Donnerwetter Hinz-Peters wegen eigenmächtigen Aufstehens und ungehörigen Anzuges anhören. Zur Kaiserproklamation in Versailles gratulierte er dem lieben Großpapa in einem Brief, bei dem ihm Hinz-Peter die Feder führte. »Es scheint nun ein großes Glück, dass du deutscher Kaiser geworden bist, denn jetzt sind alle kleinen deutschen Fürsten zu einem einzigen großen und mächtigen Staate verbunden. Jetzt ist endlich die kaiserlose Zeit vorbei und das Deutsche Reich einig. Du kannst dir leicht denken, wie ich mich freue, zu einem Geschlecht zu gehören, welches sich an die Spitze des Deutschen Reiches emporgeschwungen hat.« Bald darauf konnte er den Großvater als deutschen Kaiser begrüßen. Beim Einzug durch das Brandenburger Tor ritt der 12-Jährige auf einem Pony dicht hinter dem Vater. Hinzpeter ließ ihn einen Aufsatz schreiben, in dem er eingestand, dass während des ganzen Ritts, die Linden herunter und während der Parade, ich keine Zeit zum Denken gehabt habe. Ich war zu sehr mit Staunen und Hören beschäftigt. Der stärkste Eindruck war, dass ihm der Kaiser die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt hatte, diesen Tag wird er auch nicht vergessen. Er vergaß ihn nicht und gewöhnte sich daran, fasziniert durch die schimmernde Wehr mit dem Denken auszusetzen. Der Prinz, der nun nicht nur Anwärter auf den preußischen Königsthron, sondern auch auf den deutschen Kaiserthron war.
Das neue Reich wurde von einer Koalition aus konservativem Preußentum und nationalliberalem Bürgertum getragen. Dadurch wurden Wilhelms Eltern in der Absicht bestärkt, die im Kronprinzenpalais in höfischer Isolation begonnene Erziehung des künftigen Königs und Kaisers in einem öffentlichen Gymnasium fortsetzen zu lassen. Friedrich Wilhelm und Primär Victoria versprachen sich von einem sich unter Bürgersöhnen bewegenden Prinzen mehr Bürgernähe und von einem Thronerben, der seine Kräfte mit gesellschaftlichen Aufsteigern messen müsste, mehr Bürgersinn. Die dem modernen Geist aufgeschlossenen, wie der monarchistischen Tradition verhafteten Eltern bauten darauf, dass Lehrkräfte, die Freisinn mit Obrigkeitsgläubigkeit zu vereinen wussten, ihren Sohn zu jenem Liberalismus hinführen könnten, die ihnen als Staatsideal vorschwebte. Auch Hinzpeter riet zur Ausbildung in einer öffentlichen Anstalt. Wenn der Prinz mit Bürgerlichen die gleiche Schulbank drücke, würde er vielleicht seine Überheblichkeit verlieren. Diese Ausbildung war ein Novum im Hohenzollernhaus, das von Wilhelm I., dem kaiserlichen Familienoberhaupt, grollend hingenommen wurde. Im September 1874 trat der Prinz in die Obersekunda des Gymnasiums in Kassel ein. Er kam mit seinem jüngeren Bruder Heinrich, dem Zivilgouverneur Dr. Hinzpeter und dem Militärgouverneur Generalmajor von Gottberg samt Dienerschaft, wohnte im Winter im Fürstenhof und im Sommer auf Schloss Wilhelmshöhe. Diese Umstände waren nicht dazu angetan, Hinzpeters Rechnung aufgehen zu lassen. Wilhelms dynastischer Stolz wurde kaum gemindert. Mit 16 erklärte er kühn, ein neuer Friedrich der Große werden zu wollen. Sein schulischer Ehrgeiz wurde kaum gestärkt. Hinzpeter hatte weiter über Lernunlust und Nachlässigkeit zu klagen.
»Ich glaube nicht, dass er klug ist. Er hat nur ein vortreffliches Gedächtnis.« Er glaubt aber schon alles zu verstehen, spricht über alles und stellt Behauptungen auf mit einer Sicherheit und Rechthaberei, die einen Widerspruch völlig abschneiden, bemerkte 1875 Hans Delbrück, der Erzieher von Wilhelms Bruder Waldemar. Sein Hochmut ist sehr groß und nicht versteckt, sondern bewusst.
Dabei ließ ihm sein Stundenplan kaum Zeit für ein Verschnaufen, geschweige denn für einen Auslauf. Der Schülertag begann im Sommer mit dem Wecken um 5 Uhr, um 6 Uhr mit der Vorbereitung auf den Gymnasialunterricht, der von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr dauerte. Zwischen 12 und 14 Uhr wurde spazieren gegangen, gefochten oder geschwommen. Um 16 Uhr begann die Repetitionsstunde bei Hinzpeter. Zwischen 17 und 18 Uhr war Essenspause, an die sich der Nachhilfeunterricht anschloss, der sich oft bis 21 Uhr oder länger hinzog. Die Naturwissenschaften, die den technischen Fortschritt und die industrielle Entwicklung ermöglicht hatten, blieben dem Schüler eines altsprachlichen Gymnasiums ein Buch mit 7 Siegeln. Sein Interesse daran war gering. Für Mathematik hatte er keinerlei Begabung. Für Physik und Chemie war im Lehrplan des Kasseler Gymnasiums ohnehin wenig Platz. Im Januar 1877 bestand Wilhelm das Abiturexamen als 10. von den 17 Schülern seiner Klasse. Das Zeugnis bescheinigte ihm die Reife für ein Universitätsstudium, was nicht bedeutete, dass er reif für das Leben geworden wäre. Seine Mutter bestritt das und viele, die